Regenerative Landwirtschaft ist verbrannt, von der Industrie besetzt und wird von der Industrie missbraucht. Wir müssen klar und deutlich dabei stehen, was wir wollen und verhindern, dass es missbraucht wird.
Hallo und herzlich willkommen zu Fibel Fokus. Zum Abschluss des Fibel-Jubiläums werfen wir gemeinsam mit zwei ehemaligen Direktoren einen kurzen Blick in die Zukunft der Landwirtschaft und des Fibel. Hardy Vogtmann war der erste Direktor des Fibel und auch der erste Mitarbeiter. Er hat das Fibel praktisch von null her aufgebaut. Urs Nickli war 30 Jahre Direktor. In dieser Zeit hat er das Fibel zu einem weltweit führenden Forschungsinstitut in Sachen Biolandwirtschaft gemacht. Was die beiden Koryphäen zu den neuen Gentechnikmethoden sagen, was sie von regenerativer Landwirtschaft halten und welche Tipps sie dem Fibel mit in die Zukunft geben, erfahrt ihr gleich. An einigen Stellen in dieser Sendung verweisen die beiden auf Aussagen aus einem früheren Podcast. Falls ihr diese nachhören möchtet, findet ihr sie in der Folge Prinz Charles und das Fibel.
Ist Biolandbau überhaupt noch attraktiv? Ich frage das, weil im Moment gibt es ja viele Strömungen, Bewegungen, die Aufwind haben, zum Beispiel die Permakultur oder die regenerative Landwirtschaft oder auch die Agrarökologie. Und Urs, du hast ja sogar inzwischen ein neues Institut gegründet, das heißt auch agroecology.science. Ist denn im Moment Biolandbau noch wichtig als Lösung für die Zukunft der Landwirtschaft?
Nur die Vielfalt an Wegen bringt. Bio ist eine Lösung, spannend, inspirierend, aber es braucht auch andere. Ich sehe das nicht als Gegensatz, ich sehe das als Synergie.
Und Hardy, was ist deine Meinung zu diesen anderen Bewegungen der nachhaltigen Landwirtschaft?
Das ist für viele ein Ausweg und für viele eine Möglichkeit, sich an den Wagen des Bio zu hängen, mit dem Anschein, aber es nicht zu haben. Regenerative Landwirtschaft ist verbrannt, von der Industrie besetzt und wird von der Industrie missbraucht. Und darum müssen wir uns davor hüten, immer alle anderen Ausweichmöglichkeiten zu finden. Wir müssen klar und deutlich dabei stehen, was wir wollen und verhindern, dass es missbraucht wird. So wie mit Nachhaltigkeit ist jetzt auch zum Beispiel meiner Ansicht nach regenerative Landwirtschaft missbraucht worden von der Industrie im großen Stil. Und davor müssen wir uns hüten. Das ist mein Appell. Also die Vielfalt brauchen wir, aber hüten, dass wir nicht missbraucht werden.
Wusstest du nichts?
Ja, ich habe eine klare Vision, was nachhaltige Landwirtschaft heißt. Ich kann das ganz genau bezeichnen und ich lasse mich nicht beirren. Und deswegen kann ich auch mit anderen Lösungen leben, solange ich diesen Pfad genau kenne.
Was wäre denn der wichtigste Punkt, der sich ändern müsste, damit die Landwirtschaft nachhaltiger wird? Hardy, was sagst du dazu?
Die Bezahlung der Gemeinwohlleistungen der Landwirtschaft steht für mich am oberen Grund. Dann können wir nämlich ganz anders reden. Das heißt, wenn wir die Leistungen der Landwirte für sauberes Wasser, saubere Luft, Biodiversität, wenn wir die bezahlen und honorieren, dann sind wahnsinnig viele Landwirte bereit, das zu tun. Dann haben sie eine ökonomisch sichere Grundlage, können die Familie ernähren. Ich kenne x Landwirte, die sagen, wenn du uns das bieten kannst, dann machen wir das. Also weg von der Bezahlung der Fläche. Das ist der größte dramatische Fehler, den die Agrarpolitik jemals gemacht hat. Da müssen wir weg davon.
Bio-Lebensmittel sind ja teurer wie konventionelle Lebensmittel. Und man sagt dann, die Leute können es sich nicht leisten. Es gibt jedoch viele gut verdienende Konsumentinnen, die aber trotzdem kein Bio kaufen. Warum ist das so? Hardy, was sagst du dazu?
Also die Aussage kann ich so nicht unterstützen. Bio wird von Arm bis Reich gekauft. Und es sind auch Arme, die es nicht kaufen, es sind Reiche, die es nicht kaufen. Das hat ganz eindeutig damit zu tun, dass wir da die intrinsische Inhibition haben. Nämlich eigentlich wollen wir das andere, das Bessere. Und trotzdem werden wir gehindert. Und ich meine, das hängt sehr viel damit zusammen, mit dem Image nach außen. Und da müssen wir daran arbeiten, dass Bio nicht nur für Besserverdiener ist. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, den wir haben. Bio ist eigentlich für alle. Der Preis ist ja leider ein falscher Preis.
Für Landwirtinnen und Landwirte kann Biolandbau wirtschaftlich sehr interessant sein. Und deswegen gibt es auch die Unterstellung, dass viele Landwirte aus finanziellen Gründen auf Biolandbau umstellen und gar nicht mehr von Herzen und aus Überzeugung. Ist das okay oder braucht es eigentlich vor allem Landwirte, die das mit Überzeugung machen? Urs, was sagst du dazu?
Es braucht auch einen wirtschaftlichen Incentive. Das ist klar. Jeder Landwirt reagiert auf ökonomische Impulse, aber er probiert auch ökologisch und sozial verantwortungsbewusst zu handeln. Für mich ist das nichts Negatives, wenn ein Biobauer mehr verdient. Das ist sogar positiv.
Also meine Erfahrung aus einem Projekt, was wir haben, ist, alle, die aus rein ökonomischen Gründen umgestellt haben, die haben, sobald die wirtschaftliche Situation ein bisschen knapp ist, stellen die zurück um. Das ist meine Erfahrung. Aber die, die intrinsisch wollen, die, bei denen es eine Motivation war, die halten auch mal eine Durststrecke durch. Und das schaffen die anderen nicht.
Bio hat ja einen Systemansatz, will alles ganzheitlich betrachten und sieht einen Betrieb wie einen Organismus, wo alles ganz eng zusammenarbeitet. Und am Fibel haben wir jetzt aber eine so große Spezialisierung erreicht, dass viele Mitarbeitenden in ihren Bereichen sehr im Detail spezialisiert sind. Hardy, was empfiehlst du den Fibel-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um diesen Spagat zu meistern zwischen Spezialisierung und Ganzheitlichkeit?
Es gibt nur eins: absolute Kommunikation, Probleme aus der Lebenswelt zu nehmen und die gemeinsam zu lösen. Wie Urs schon gesagt hat, wir brauchen die Spezialisten auf der einen Seite, aber die sind nicht alleine da. Und die müssen verstehen, dass sie auch eine dienende Funktion haben für anderes und nicht nur eine Funktion, eine neue Publikation zu schreiben, sondern an lebensweltlichen Problemen mitzuarbeiten. Und dann kann es sein, dass viele Spezialisten gemeinsam dann das Problem lösen. Es braucht also den Dialog und es braucht auch die Bereitschaft anzuerkennen, dass andere Wissenschaften eben auch ihren Beitrag leisten müssen, um große Probleme zu lösen.
Urs, du als Biopionier heißt die neuen Gentechnologien gut. Was sagst du den Menschen, die das nicht verstehen?
Ich bin mal in erster Linie Wissenschaftler. Und das heißt, dass ich alles, was kommt in der Wissenschaft, das schaue ich mal an. Ich schaue, was es für Risiken hat, was es für positive Effekte haben könnte. Und das war ein Grund, dass ich auch daran erinnert habe, diese neue Entwicklung, die von fast 100% der wissenschaftlichen Community getragen wird, dass wir auch das anschauen müssen. Und ich bin überzeugt, dass die EU-Kommission jetzt mit ihrem Vorschlag diese neuen Züchtungsmethoden, wenn sie zu identischen Ergebnissen führen wie Kreuzungszüchtung, dass man hier eine weniger strenge Prüfung macht als wirkliche Gentechnik, dass man das anders beurteilt.
Wo wir gegen arbeiten mit Händen und Füßen und hoffen, dass wir genau das verhindern.
Seid ihr euch einig, dass ihr euch dann nicht einig
seid? Da sind wir uns ganz sicher nicht einig und ich bin auch nicht einverstanden, dass fast 100% der wissenschaftlichen Community das ist. Das ist es nicht. Es gibt eine ganz große Community, die das nicht teilt.
Das ist ja ein relativ besonderer Moment. Heute habt ihr zum ersten Mal nach langer Zeit wieder miteinander gesprochen. Gibt es da ein Thema, wo ihr jetzt gemerkt habt, dass ihr besonders hohe Übereinstimmung habt?
Bei allen Themen bis auf die Gentechnik.
Ich kann Hardys Meinung total unterstützen, aber ich bin stolz als Wissenschaftler, dass ich auch diese Debatte über die Gentechnik, weil das wird auf uns zukommen, dass wir das thematisieren, dass wir das differenziert angehen, weil wir werden sonst in die Enge gedrängt. Und in dem Sinne, ich stehe hinter dieser Differenz und wegen dem ist mir Hardy trotzdem ans Herz gewachsen.
Du sagst alles, alle Themen stimmt dir überein, außer die Gentechnik. Oder gibt es etwas, wo ihr besonders am selben Strick zieht?
Ja, ich denke, wir haben sehr viele gemeinsame Ideen. Und wir haben uns ja unterhalten, auch in Deutschland immer, bei verschiedenen Gelegenheiten, wo wir in Fachkommissionen waren. Und wir haben uns auch in Witzenhausen beim Unterricht ab und zu gesehen. Und ich habe ja auch seine Vorlesung Principles of Organic Farming übernommen in Witzenhausen. Also da ist ja ein direkter Strom an Strömen und Ideen. Und von dem her haben wir tatsächlich sehr viele Übereinstimmungen. Und dass wir Differenzen haben, die er angesprochen hat in der Beurteilung neuer Züchtungstechnologie, damit kann ich problemlos leben.
Urs, was möchtest du den Fibel-Mitarbeitern heute mitgeben für die nächsten 50 Jahre Fibel?
Ja, behaltet die Innovation, behaltet die Ideen, behaltet das Engagement und behaltet das Suchen nach Lösungen und behaltet die Nähe zu den Landwirten.
Harti, was möchtest du mitgeben?
Einerseits den Weg zur transdisziplinären Forschung weiterzutreiben und in der wissenschaftlichen Welt zu verankern. Und als zweites bei all dem, was wir machen, auch eine Wertediskussion zu starten. Es geht nicht nur um Daten und Fakten, es geht auch sehr viel mehr und bis hin zu Emotionen, die auch mit dazugehören, die von der Wissenschaft ja immer ganz abgelehnt werden. Aber eigentlich ist jede wissenschaftliche Entscheidung eine emotionale Entscheidung. Wenn ich mich mit einem Problem beschäftige, ist das schon eine emotionale Entscheidung. Und wie ich es interpretiere, ist durchaus auch eine emotionale Entscheidung. Also wir sollten das anerkennen. Das würde uns weiterführen, als zu verneinen und sagen, wissenschaftlich ist absolut neutral. Das ist sie nie. Und wenn wir das anerkennen, dann können wir sehr gut damit umgehen und ich denke, sehr viel mehr erreichen, als wenn wir uns zurückziehen auf den Standpunkt, wir sind absolut neutral.
Und jetzt werfen wir doch noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Urs, verrate uns, wo siehst du das Fibel in 10 Jahren?
Das Fibel wurde ja auf einen Erfolgspfad gesetzt. Da hat Harti dafür gearbeitet, da hat auch Henri Sutter und da habe ich dafür gearbeitet. Und das Fibel ist jetzt unglaublich gut aufgestellt, auch von der Infrastruktur her, vom Image her, von den Mitarbeitern her, die einen sehr hohen Wissensstand haben. Und ich glaube, das Fibel wird seinen Weg machen, das Fibel wird seine Erfolgsstraße beibehalten und das Fibel wird die traditionelle oder konventionelle, oder wie man dem sagt, Wissenschaft immer wie stärker beeinflussen. Dieser Spillover von Wissen aus dem Biolandbau in die konventionelle Landwirtschaft, das ist extrem wichtig.
Ja, schön. Gibt es jetzt einfach noch irgendwas, was ihr noch auf dem Herzen habt, wo ihr noch loswerden wollt, oder ist alles gesagt?
Ein Wunsch wäre noch, dass das Fibel natürlich auch einmal daran denkt, ob es auch für so ein Institut Grenzen des Wachstums gibt. Ob das quantitative Wachstum irgendwann zu Ende ist und man lieber qualitativ und innerlich wachsen will. Das würde ich mit auf den Weg geben, zu bedenken.
Also dieser Virus zu wachsen, den habe ich ja stark in die DNA des Fibel hineingelegt, weil ich habe gemerkt, mit Wachstum kann man viele Probleme lösen. Und mit Wachstum kann man auch Ansehen genießen und gewinnen, weil Wachstum ist unsere Gesellschaft. Und das war eigentlich mein Rezept, das war teilweise auch Teil meines Konzeptes. Aber es ist so, die Grenzen des Wachstums gelten auch fürs Fibel. Und mit diesen Grenzen muss sich das Fibel extrem stark auseinandersetzen. Und da kommen dann andere Wachstumsmöglichkeiten, die Harti unglaublich schön beschrieben hat, die auch im emotionalen, im geistigen, im qualitativen Bereich, wie wir Landwirtschaft, Landwirte, Tiere und Landschaft wahrnehmen, das wäre eine wunderbare Entwicklung, das wäre ein qualitatives Wachstum.
Vielen Dank für das Gespräch.
Eigentlich hätten in dieser Folge 3 Gäste gehört. Der 3. Direktor aus der Gründerzeit des Fibel, Henri Sutter, hatte schon für die Podcast-Aufnahme zugesagt. Bevor sie jedoch stattfinden konnte, ist er leider überraschend verstorben. Henri und seine Leistungen werden von Urs und Hardy hochgeschätzt. Nach unserer letzten Folge mit Urs und Hardy haben wir einige Rückmeldungen von Personen erhalten, die Henri Suter in seinem Amt als Fibel-Direktor erlebt hatten. Dass Henri einen 9-to-5-Job gemacht hat, haben wir so nicht erlebt. Er war sehr engagiert und oft der Letzte, der das Haus verlassen hat, und das war spät. Wir haben ihn als sehr engagierten Chef kennengelernt. Henri hat wie Urs und Hardy alles für das Fibel gegeben und dafür gelebt und schlussendlich zum Aufbau und Gedeihen des Instituts beigetragen. Wer mehr über Henri Suter, den in Worten von Urs Nickli großen Motivator, begnadeten Redner und Querdenker im positiven Sinne des Wortes, erfahren möchte, kann gerne den Nachruf auf ihn von Urs Nickli lesen. Dieser ist auf fibel.org erschienen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns wieder auf euch. Euer Fibel-Fokus-Team.